Zur Gründungszeit, die ersten 20, 30 Jahre von Hess Natur, waren die Öko-Enthusiasten unsere Kunden. Also es sind die, die wirklich gesagt haben, das Produkt muss nachhaltig sein. Und ich will, dass da kein Plastik drin ist, ich will, dass da keine Schadstoffe drin sind, ich will sicher sein, dass das alles top ist und dann darf der Pullover auch kratzen. Das ist vorbei. Der Konsument heute sagt, ich möchte ein Top-Produkt, was super aussieht, ein tolles Design hat, das muss hip sein und idealerweise ist es auch noch nachhaltig. Das heißt, wir müssen raus aus dieser Nische hinein in einen größeren Markt, in einen Markt, der sich auch sehr stark verändert mit neuen Wettbewerbern.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Stefan Muß war bei uns, CEO von Hess Natur. Stefan, ein echter Pionier des E-Commerce und Hess Natur, ein echter Pionier im Bereich der Nachhaltigkeit. Das passt ganz offensichtlich gut zusammen. Und so hat sich ein spannendes Gespräch entwickelt über die unterschiedlichen Anforderungen an ein nachhaltiges Unternehmen in all seinen Facetten. Wir haben die hohe Komplexität diskutiert, die das Thema Nachhaltigkeit bietet. Und wir sind natürlich auch auf die digitalen Komponenten des Geschäftsmodells eingegangen, die Wege hin zum Kunden, vom Onlineshop bis vielleicht irgendwann ins Metaverse. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumlichkeiten begrüßen darf. Stefan Muß ist bei uns, CEO von Hess Natur. Hallo Stefan, grüße dich.
Hallo Kai, schön, dass ich da bin.
Ja, toll, dass du es hier ermöglicht hast, dass wir tatsächlich in Präsenz sprechen können. Ich darf es verraten, ein kleiner Espresso war uns hier zum Start gegönnt. Jetzt geht's mit Wasser weiter. Stefan, bevor wir haben viele spannende Themen, das bleibt nicht aus beim spannenden Unternehmen und einer sehr spannenden Marke ja auch. Aber bevor wir zu Hess Natur kommen und das, was du da alles vorantreibst, was sollte man denn über die Person Stefan Muß wissen?
Ja, also ich bin seit ungefähr 25 Jahren, habe das eben nochmal rekapituliert, ein bisschen erschreckend, im E-Commerce, also 25 Jahre, macht das Thema schon seit 1999 mit ersten Online-Shops und ersten Erfahrungen. Also das ist sozusagen meine Leidenschaft, mein Metier, in dem ich mich immer wieder bewegt habe. Und das auf unterschiedlichen Ebenen, entweder mal in der Beratung oder eben meistens dann in operativen Verantwortungen in verschiedenen Unternehmen. Und zuletzt war ich zum Beispiel als Digitalverstand in der Kalida-Gruppe und habe da das ganze E-Commerce-Thema aufgebaut, vorangetrieben und bin dann eben jetzt seit ungefähr also ziemlich genau 2 Jahren bei Hess Natur in der CEO-Rolle zusammen mit einer Kollegin führen wir das Unternehmen jetzt in ein neues Zeitalter.
Ja, auf das neue Zeitalter kommen wir gleich zu sprechen. Wir haben uns da, das verbindet uns, 1999, da haben wir auch hier begonnen, auch ich begonnen mit dem Thema E-Commerce. Wir haben ja 25-jähriges Jubiläum mit dem ECC Köln. Deswegen umso schöner, dass du ja auch in Kürze im Juni bei uns beim ECC-Forum dann auch eine Keynote halten wirst. Das passt ja dann auch doppelt. Und wir hatten uns ja auch tatsächlich schon vor vielen Jahren kennengelernt, als du mal die Seiten gewechselt hast in der Beratung bei den Kollegen von Elaboratum hier tätig. War es, ist tatsächlich da auch schon ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen. Aber jetzt dann schon direkt, bevor wir auf die Gegenwart und auf die Zukunft von Hess Natur dann zu sprechen kommen, vielleicht zu den Wurzeln des Unternehmens. Es ist ja ein Unternehmen, ich glaube, hohe Markenbekanntheit. Vielleicht so ein bisschen, ist das bösartig, wenn ich sage, Dinosaurier vielleicht der Nachhaltigkeit, so, also ein Unternehmen, was wirklich eine tiefe Verankerung hat.
Also wir würden uns eher als Pionier denn als Dinosaurier bezeichnen. Dinosaurier sind eigentlich eher Spezies, die in der Tat ausgestorben sind. Wir sehen uns eher als Pionier. Das ist eigentlich das, was sich als roter Faden durch Hess Natur seit der Gründung 1976 durchzieht. Der Herr Hess und seine Frau haben damals entschieden, Hess Natur zu gründen, als sie Nachwuchs bekommen haben und quasi giftfreie oder schadstofffreie, in dem Fall Bekleidung für ihre Kinder haben wollten. Das ist übrigens in der Tat immer noch einer der Haupteinstiegspunkte für Neukunden bei Hess Natur. Wir haben ein ganz starkes Geschäft mit unseren fast schon ikonischen Wollwalk-Bodies, die ja auf den Spielplätzen so als der Mercedes der Bodies gelten. Aber das war so die Gründungsidee damals, eben schadstofffreie Kleidung, gesunde Bekleidung zu haben. Und dann hat sich das eigentlich mit diesem Schritt, 1976 war das dann wirklich sehr, sehr früh. Wir würden auch sagen, wir sind wahrscheinlich eines der ersten auch weltweit nachhaltigen Unternehmen, die da gegründet wurden. Und dieses Pioniertum hat sich dann in die, eigentlich wie ein roter Faden durch die Geschichte von Hess Natur gezogen. So ist dann zum Beispiel 1991 das Unternehmen das erste gewesen, was auch weltweit das erste Biobaumwollprojekt mitgestartet hat, also wirklich Biobaumwolle eingesetzt hat. Wenn man sich das überlegt, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass es eigentlich überhaupt erst Biobaumwolle gibt, finde ich das schon ganz erstaunlich. Übrigens auch heute ist es immer noch so, dass Biobaumwolle eine ganz kleine Nische ist, die man da überhaupt nur kaufen, wenn man sich anschaut, wo man das überall kaufen kann. Angeblich frage ich mich immer, wie das funktioniert, weil nur 1% der weltweiten Baumwollproduktion ist Biobaumwolle, das immer noch, obwohl das 1991 eigentlich gestartet ist. Und wir haben das immer in verschiedenen Projekten gemacht. Das ist so auch so eine Eigenart von der Natur, dass man versucht, Baumwollbauern zu ertüchtigen über den Zeitablauf, dass man ihnen eine Absatzgarantie gibt, sagt, du stellst deine Anbaumethoden um. Wir garantieren dir einen gewissen Preis und dadurch wird das Risiko des Bauers dann abgefedert und er kann dann eben künftig besser, zumindest für die Umwelt und auch für uns, für die Menschen besser diese Baumwolle anbauen. Nächste Pioniertat war dann, dass man auch 2005 waren wir das erste deutsche Mitglied bei der Fair Wear Foundation. Also nicht nur für die Umwelt versuchen wir das Beste zu tun, sondern eben auch für die Menschen, insbesondere die Menschen, die unsere Bekleidung herstellen. Wir wissen jetzt, vor kurzem hat sich das Rana Plaza, diese Tragödie, 10-mal gejährt schon. Und diese Fair Wear Foundation versucht eben, faire Arbeitsbedingungen für die Arbeiter sicherzustellen, faire Bezahlung, weniger eben die Minimum Wages, also die Mindestlöhne, sondern eben die Living Wages dort durchzusetzen. Also dass man auch versucht, da diese soziale Komponente nicht außer Acht zu lassen. Und du hast eben gesagt, viele kennen eben Hess Natur. Wir haben eine gewisse Bekanntheit, auch natürlich über die Historie. Und wir sind dann, es gab mal eine Studie 2019, da sind wir als nachhaltigste Modemarke bewertet worden und haben das dann auch weitergeführt. Was ist dann eigentlich auch eine Modemarke? Die muss ja auch ein paar Innovationen bringen. Dann waren wir auch die Ersten, die dann 2021 so eine Art Softshell aus Baumwolle, aus reinen Naturmaterialien rausgebracht haben. Das ist also wirklich überall auch in der Presse gewesen. Dafür haben wir den Red Dot Design Award bekommen für unser Nature Shell Material. Genauso wie wir dann einen Eco Design Award und einen German Brand Award bekommen haben, auch für dieses Produkt. Also alles 2021. Also auch da waren wir Pionier und waren die Ersten, die aus reinen Naturmaterialien dann so ein Produkt hergestellt haben. Übrigens, Naturmaterial ist ein weiterer Aspekt. Wir sind auch da sehr konsequent und setzen ausschließlich nur auf Naturmaterialien. Also 99,6% unseres Sortiments besteht aus reinen Naturmaterialien. Und ich sage immer, diese letzten 0,4, das sind so ein bisschen Elastananteile. Manchmal kann man das nicht komplett vermeiden. Es gibt bestimmte Produkte, also eine Socke, die muss irgendwie halten. Da gibt es noch nicht das optimale Material, um da Elastan ersetzen zu können. Aber selbst an diesen 0,4%, auch an denen arbeiten wir. Beispielsweise in Jeanshosen ist ja auch Elastan enthalten, auch aus Bequemlichkeit, damit sie besser passt. Und das ersetzen wir zum Beispiel auch zusammen mit einem Partner durch Naturkautschuk. Also auch daran arbeiten wir sogar noch. Da sind wir konsequent in dieser Produktinnovation immer und immer wieder Pionier gewesen in sozialen wie auch ökologischen Innovationen. Und jetzt, da kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf, versuchen wir die nächste Stufe zu zünden. Wir glauben eben, dass wir auch natürlich nicht nur gute und auch ökologisch und als Umweltstandards wertvolle Produkte machen wollen, sondern auch natürlich schöne Produkte. Und deswegen gehen wir, die schon immer schön waren, aber eben jetzt wollen wir das nochmal durch die Kooperation mit Designern unterstreichen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir letztes Jahr im Mai dann zusammen mit und dem sehr geschätzten Designer Wolfgang Job, ist ja auch eine deutsche Ikone, wenn man so will, sein Luxuslabel Wunderkind wieder aufleben haben lassen, aber eben zu 100% ökologisch, der auch in einer anderen Preisklasse, als er das früher gemacht hat. Aber eben, da ist natürlich Hess Natur Überzeugungstäter einerseits, weil wir da diesen Designanspruch jetzt auch mit reinbringen wollen. Und Wolfgang Job war da auch Überzeugungstäter, weil er auch festgestellt hat, dass das in der Modebranche, so wie es läuft, eigentlich gar nicht weitergehen kann. Ja, und der nächste Schritt und das Ganze kulminiert jetzt dann vor einigen Wochen in unseren Marken-Relaunch, über den wir vielleicht wahrscheinlich auch nochmal nachher sprechen können, wo wir jetzt wirklich die Marke nochmal ganz anders kommunizieren wollen. Wir sagen da immer so schön auf, Taten müssen Worte folgen, weil das, was wir die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich gemacht haben, haben wir gar nicht so wirklich intensiv nach draußen getragen. Wir waren da eher sehr still und eher zu sehr im Understatement da verhaftet. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass sich eine Marke, auch gerade eine nachhaltige Marke und eine so nachhaltige Marke, wie wir es sind, deutlich unterscheidet und das auch darstellt von den anderen normalen, in Anführungsstrichen, Fashion-Marken.
Super spannend, Stefan. Also ich lerne Pionier, klingt deutlich besser als Dinosaurier. Das werde ich mir auch für mich selber, ich bin letztens, wahrscheinlich kam ich deswegen drauf, auch vorgestellt worden als E-Commerce-Dinosaurier. Hier in der Tat, das Schicksal der Dinosaurier ist ja ein bisschen traurig. Insofern klingt Pionier deutlich besser. Und ihr habt ja schon über Purpose euch definiert, als wir den Begriff noch gar nicht kannten in Deutschland, kann man ja sagen, seit Jahrzehnten. Vielleicht bevor wir, du bist jetzt ja auch schon, hast ja uns ja schon mal so ein erstes Streiflichter in die Zukunft dann jetzt hier auch aufgezeigt. Aber bevor wir in die Zukunft kommen, vielleicht nochmal erst die Rückschau. Wie wichtig war auch für dich persönlich dieser Purpose des Unternehmens für die Entscheidung? Ich meine, du hattest ja keinen schlechten Job, als du dann auch gewechselt. War das für dich ein relevantes Kriterium? War es vielleicht gar das entscheidende Kriterium?
Also ich finde es ein sehr, sehr relevantes Kriterium. Also wenn man selbst Kinder hat, ich habe im Vater von einem Sohn, der 10 Jahre ist, der mittlerweile in seiner Schule auch Eco-Rep ist, also Eco-Representative ist für seinen Jahrgang. Da kriegt man schon ein paar Fragen gestellt, was man denn da so macht eigentlich, warum man das so macht und ob das wirklich alles stimmt, was man da so hört. Auch unter anderem über die Modeindustrie, die ja so als zweitschmutzigste Industrie weltweit gilt. Und also da macht man sich natürlich schon auch Gedanken und dann sieht man ja, was außen um uns herum passiert. Dieser Climate Change ist ja im Kern, man könnte es ja nicht wegleugnen, dass wir da sind, wo wir sind und dass sich das um uns herum, sich unsere Umwelt deutlich verändert und eben leider nicht zum Positiven. Insofern sollte man sich dann schon auch mal Gedanken machen, wo man künftig vielleicht auch wirksam werden möchte. Und da kann man doch, glaube ich, zumindest in der Auswahl seiner künftigen Herausforderungen einfach auch mal das mit als Aspekt einfließen lassen. Und dann landet man eigentlich unweigerlich in den Unternehmen, die zumindest das Thema Nachhaltigkeit ernst meinen. Jeder auf seinem Level, wo er das kann, aber man muss es eben ernst meinen. Das war für mich schon ein entscheidender und wichtiger Aspekt in der Berufsauswahl sozusagen oder in der Auswahl dieser Herausforderungen damit reinzugehen.
Und wie siehst du das? Du hast ja auch zwischenzeitlich da viele Mitstreiter dann auch gewonnen. Ist der Purpose auch für die ein Treiber? Das ist schon ein zunehmend wichtigeres Kriterium auch für High Potentials, dass sie sich da entsprechend einbringen wollen?
Also ganz klares Ja. Also wir merken das auch ganz deutlich in unseren Recruiting-Bemühungen. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, gerade in der Fashion, ein eher kleiner Player mit rund 100 Millionen. Es ist jetzt kein Gigant. Wir haben da natürlich auch gewisse Grenzen, wo wir investieren können, wo wir technisch uns bewegen und wie unsere Roadmap aussieht. Da gibt es ja eben viele Menschen, die dann sagen, ich möchte natürlich nur bei den Top-Playern sein, ich möchte nur die höchsten Herausforderungen haben, ich möchte die größten Tech-Budgets haben, ich möchte die größten Marketing-Budgets haben und so weiter. Da können wir nicht mit konkurrieren, aber wir können eben wirklich mit diesem absolut echten Purpose konkurrieren, dass das, was wir tun, die Welt hoffentlich ein bisschen besser macht. Und das merkt man ganz deutlich in den Bewerbungsgesprächen. So können wir eben auch wirklich von tollen Top-Companies, auch echte Experten, sei es im Bereich SEA oder im Marketing, konnten wir jetzt auch einen super Creative Director gewinnen. Also wir haben da wirklich Top-Bewerber, die Möglichkeit, auf einen sehr guten Arbeitsmarkt dazuzugreifen, eben weil wir diesen Purpose in uns tragen und der auch wirklich echt ist. Und der kommt auch in jeder Faser und in jedem Handeln eigentlich zum Ausdruck.
Wir hatten, und das verlinken wir dann, glaube ich, wieder in den Shownotes, hier ja Tobias Wollermann bei uns zu Gast, der für die Otto Group natürlich ein sehr großes Unternehmen, dort das Thema Nachhaltigkeit verantwortet, berichtet, wie sie das strukturieren, welche KPIs sie dahinter liegen. Jetzt hast du ja schon sehr viele unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit dann hier genannt. Sind die bei dir alle im Kopf? Sind die bei euch auch irgendwo auf Papier? Sind die vielleicht auch mit Kennziffern hinterlegt, mit Zielen? Wie kann man sich das bei euch vorstellen?
Also zum einen sind die bei uns in der Vision, Mission verankert. Wir wollen das am meisten nachhaltige Unternehmen sein im Fashion-Bereich. Wir wollen aber auch schöne Bekleidung machen. Also es sind so zwei möglicherweise für einige Widersprüche, aber das ist für uns wirklich verankert in der Unternehmens-DNA und auch in der Strategie, Vision, Mission. Und wir interpretieren Nachhaltigkeit da auf drei Ebenen. Wir sagen einmal, das ist die Ebene der Menschen. Das sind die Sozialstandards, unter denen wir unsere Textilien unsere Produkte herstellen lassen, dass wir da auf jeden Fall in Richtung Ausbeutung faire Arbeitsbedingungen garantieren und so weiter. Also das ist für uns einfach wichtig, dass es sicher ist für die Menschen, das zu produzieren. Dann haben wir Tiere. Auch da wollen wir auch entsprechendes Tierwohl in diesen Produktionsbedingungen dann garantieren. Da gibt es ja diese schönen 5 Freiheiten für Tiere. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also Tiere sollen eben frei von Hunger sein, frei von Unbehagen sein, also sich in einem geeigneten Umfeld aufhalten, frei von Schmerz, Verletzung und Krankheit, frei von Angst und Leiden und eben auch die Freiheit haben, ihr natürliches Verhalten auszuüben. Das ist für uns, sind so die Leitplanken, wie wir sagen, wenn unsere Produkte von eben Tieren kommen, das ist zum Beispiel bei der Wolle natürlich der Fall, dann ist das für uns ein ganz entscheidender Aspekt, den wir damit berücksichtigen. Gerade im Bereich der Wolle, der Schafhaltung gibt es da ja wirklich schlimme Auswüchse, kann man sagen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass viele Schafe, gerade diese Merino-Schafe, gibt es das sogenannte Mulesing, also wirklich gequält werden, weil da es gibt so einen Parasit, der sich dann weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich alles hier ausführen wollen oder ob das nachher auch noch senden möchtest, aber der Parasit nistet sich im Afterbereich ein und muss dann aufwendig behandelt werden. Und dafür, um das zu vermeiden, werden den Schafen ganz früh, noch als Lämmer, wird ein Stück dieser Haut hinten einfach abgeschnitten, bei lebendigem Leib, ohne Narkose. Man lässt das bluten, vernarben und dadurch, dass es vernarbt, kann dieser Parasit dann nicht mehr eindringen. Und das ist eigentlich gängige Praxis, unter anderem bei Merino-Schafen in Australien beispielsweise. Australien hat sich da auch bewusst gegen diesen Mulesing-Ban ausgesprochen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir aus diesen Regionen, wo normalerweise ein Großteil der Schurwollproduktion herkommt, eben keine Wolle mehr beziehen, sondern wir holen das sehr gerne auf, wenn es geht, hier aus lokalen Bereichen. Zum Beispiel gibt es da die Rhön-Schafe, die dann fröhlich lökend über die Wiesen hopsen und zum einen glückliche Schafe sind. Zweitens erhalten wir damit Schafrassen. Wir geben den Schäfern, die diese Schafrassen auch erhalten wollen, eine Einkommensgrundlage. Ertragreich kann man nicht sagen, aber zumindest können sie da dann von leben oder können dann diese Kosten davon decken, weil häufig werden solche Schafe, wenn sie geschoren werden, gibt es dafür für diese Wolle keine Verwendung und dann wird das verbrannt oder verbuddelt. Das muss man sich mal vorstellen. Also um so Schafrassen wie Rhön-Schaf, Deichschaf, Coburger Fuchs und so weiter, um die zu erhalten, gibt es eigentlich keinen Markt für diese Wolle, weil das eine sehr kräftige, starke Wolle ist. Und wir machen daraus ganz hervorragende Teppiche. Jetzt schreibe ich aber ab, das sind diese Mensch und Tier, habe ich jetzt eben genannt. Und der dritte Aspekt ist natürlich der Umweltaspekt, den wir damit berücksichtigen wollen. Das heißt, wir wollen, das ist für uns wichtig, naturpositiv nennen wir es, oder wir wollen eben die Biodiversität fördern dadurch. Das ist eben dieses Rhön-Schaf, was ich da eben erwähnt habe, wenn das dann fröhlich über die Wiese hüpft, dann grast das eben dort die Blumen ab, rennt dann mit seinem Fell oder seiner Wolle dann durch die Büsche, verteilt damit Samen und so weiter, düngt auch noch die Wiese, frisst auch das Gras ab, sodass dann andere Pflanzen da entstehen. Also das ist eben das, was Biodiversität fördert, denn das eine ist die Klimakrise, die wir haben, die entscheidet, wie wir leben. Aber Biodiversität entscheidet eigentlich, ob wir überhaupt noch leben. Weil auch unsere Baumwolle, unsere Biobaumwolle, die eben ohne Pestizide angebaut wird, ist natürlich gut auch für die Insekten. Und wir wissen ja, dass wir da ein Riesenthema haben mit dem Insektensterben. Und wenn wir keine Insekten mehr haben, gibt es keine Pflanzen, die mehr befruchtet werden. Und dann haben wir als Mensch eben am Ende auch ein Problem. Also das ist für uns schon ein entscheidender Aspekt in dieser ganzen Betrachtung, dass wir durch das Produkt, was wir anbauen, auch die Biodiversität im besten Falle fördern wollen. Natürlich versuchen wir, Wasser zu sparen. Natürlich versuchen wir, Rohstoffe zu sparen. Wir versuchen, selber zu recyceln, auch unsere eigenen Produkte. Da gibt es dann unser Better Recycling Kapsel, wo wir dann unsere eigenen Schnittreste dann verwenden, die ja nach diesen absolut hohen Standards auch vom Rohprodukt her hergestellt werden. Also das ist dieser Umweltaspekt, den wir da noch mit einbeziehen. Und natürlich, wir wollen auch versuchen, die Produkte, die wir haben, recyclingfähig zu gestalten, also sie in den Kreislauf einzubringen. Also zum einen dadurch, dass wir diesen sehr, sehr hohen Anteil an Naturfasern haben, ist schon mal einerseits der Rohstoff sehr wertvoll und das Ausgangsprodukt als neuer Rohstoff dadurch wertvoll. Und zum zweiten nutzen wir, aktuell sind es ungefähr, habe ich nochmal nachgeschaut, gut 3/4, also 78% unserer Produkte sind Monomaterialien. Und wir wissen ja alle, dass Mixmaterialien sind schwer zu recyceln und dadurch entsteht dann danach ein minderwertiges Recyclingprodukt. Und natürlich das Beste ist, wenn wir das Produkt auch als Ganzes weiterverwenden. Und dafür haben wir zum Beispiel auch unseren Secondhand-Shop, den wir dafür extra seit über einem Jahr jetzt am Start haben.
Wow, also wir lernen auch hier, Retail ist Detail und Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema mit ganz, ganz vielen Facetten. Und spannend, wie ihr da auch sehr konsequent ja unterwegs seid, bis ins wirklich ins Detail hinein. Wenn wir uns anschauen, auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, ein Aspekt, der ja in den letzten Jahren ja stark gekommen ist, war ja das Thema Bio. Wir haben es gesehen bei Bio-Lebensmitteln, ein Markt inzwischen von über 15 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Da kann man ja vielleicht auch beobachten, hier die Revolution frisst ihre Kinder. Also nicht alle, die begonnen haben als Pionier, sind ja jetzt noch erfolgreich in der Zeit, wo man dann eben auch Bio-Lebensmittel beim Discounter kriegen kann. Wie sind da die Herausforderungen für euch? Also wir haben ja als Konsumenten ja ein viel stärkeres Spotlight auf das Thema Nachhaltigkeit gehabt. Wir gehen gleich auf die aktuellen Entwicklungen aufgrund der wirtschaftlichen Situation ein, aber grundsätzlich die Jahre davor. Wie groß ist die Herausforderung für euch als Pionier dann auch an der Marke zu arbeiten und die dann auch weiterzuentwickeln, damit ihr auch weiterhin dann ein ordentliches Stück von einem größer werdenden Kuchen dann auch bekommt?
Also zum einen ist leider der Kuchen gerade nicht, wird leider nicht größer. Wir erleben gerade in den letzten 2-3 Jahren, ausgelöst durch diese doch multiplen Krisen, eher ein Rückgang der Sensitivität für dieses Thema Nachhaltigkeit. Also in der Covid-Zeit war das sehr hoch. In den letzten Jahren ist es leider deutlich wieder zurückgegangen. Auch die Biomärkte merken das selber. Auch die haben zum ersten Mal seit Bestehen dann einen Rückgang der Umsätze zu verzeichnen. Vielleicht ein Teil geht dann auch ein günstigeres Discounter-Sortiment. Aber dummerweise ist das leider jetzt gerade kein Trend, der sich aktuell fortsetzt, wo wir aber trotzdem dran glauben, dass der auf lange Sicht ein durchaus sehr starker Metatrend aber bleiben wird. Aber das mal so als Zeitnot, was wir wirklich sehr bedauern, ist, dass gerade scheinbar das Bewusstsein für dieses Thema deutlich in den Hintergrund gerät. Also der Geldbeutel, der eigene Geldbeutel steht dann davor. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber das gibt diesen Begriff, das Fressen steht vor der Moral. Ob das vielleicht klingt hart, aber...
Ich kann es von der wissenschaftlichen Seite ja von unseren Studien, 74% der Konsumenten sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber im Moment schlägt der Preis alles.
Genau, das Behavioral Pay Gap, der ist schon enorm, ja. Dann haben wir aber trotz allem einen Markt, wie du schon auch angedeutet hast, der sich dadurch verändert, dass es in Summe natürlich schon ein viel größeres Bewusstsein gibt für Nachhaltigkeit und gleichzeitig auch dieses Bewusstsein sich in viel mehr und auch andere Konsumentenschichten hinein ausgebildet hat. Gerade die Gen Z ist da ja sehr stark und Vorreiter, auch im Second-Hand-Bereich ein sehr vorbildlicher Vorreiter. Und das merken wir auch. Es gibt auch dann drumherum, um Hess Natur herum, eine ganze Menge neuer Marken, die dort entstanden sind, auch mit ganz frischem Auftreten. Und da ist natürlich der Pionier, der seit 47 Jahren da am Markt ist, auch gefordert, entsprechend sich anzupassen, auch in der Kommunikation sich anzupassen. Denn den Konsumenten, den wir in der Vergangenheit hatten, das ist ein anderer als der, den wir heute bekommen bzw. gewinnen können. Denn wir müssen raus aus dieser Ökonische. Ich würde mal sagen, zu Beginn, zur Begründungszeit, die ersten 20, 30 Jahre von Hess Natur waren die Öko-Enthusiasten unsere Kunden. Also es sind die, die wirklich gesagt haben, das Produkt muss nachhaltig sein. Und ich will, dass da kein Plastik drin ist. Ich will, dass da keine Schadstoffe drin sind. Ich will sicher sein, dass das alles top ist. Und dann darf der Pullover auch kratzen. Das ist vorbei. Der Konsument heute sagt, ich möchte ein Top-Produkt, was super aussieht, ein tolles Design hat, das muss hip sein. Ich muss auf der Straße und von meiner Freundin dafür gelobt werden, was ich für einen tollen Pullover, für eine tolle Hose anhabe. Und idealerweise ist es auch noch nachhaltig. Das heißt, wir müssen raus aus dieser Nische hinein in einen größeren Markt, in einen Markt, der sich auch sehr stark verändert mit neuen Wettbewerbern. Und das bedeutet für uns eben eine ganz andere Kommunikation, viel stärkeres Bewusstsein und auch Augenmerk auf Design, auf schöne, tolle, bequeme Produkte zu richten, als es in der Vergangenheit jemals der Fall war. Und das merkt man eben bei uns einerseits durch diese Marktkooperation, die ich eben schon angedeutet habe, also diese Kooperation mit Wolfgang Job zum Wunderkind war so ein wirklicher Weckruf, wo ganz viele in der Branche, es ging ja durch die gesamte Presse letztes Jahr im Mai rauf und runter, über den DPA-Ticker, und da gab es ganz viele Rückmeldungen. Das heißt, wow, also so habe ich euch noch gar nicht gesehen und toll, jetzt schaue ich euch an, liebe Hess Natur. Also das war, vorher war das irgendwie so eine Nische, so leicht angestaubt, in der wir waren, und da war plötzlich so ein Weckruf erfolgt. Das haben wir dann auch mit anderen kleinen Designer-Kooperationen dann konsequent fortgeführt. Und das Ganze ist dann eben jetzt kulminiert in diesem Relaunch unserer Marke, der vor kurzem stattgefunden hat, wo wir zum einen ein neues Logo, was einfach viel Ausdruck hat, frischer wirkt, dafür uns entschieden haben. Und zusätzlich haben wir auch den Claim geändert. Und dieses No Compromise Since 1976, das zeigt ja eigentlich genau eben dieses Pionier, diesen Pioniergeist und gleichzeitig diese hohen Werte, die hohen Standards, auf die wir uns da verpflichten.
Du hast es vorhin ja selber auch erwähnt, was wir ja auch sehen am Markt, ist ja ganz klar Secondhand auf dem Vormarsch. Welche Rolle spielt das jetzt schon bei euch? Du hast ja Kinderbekleidung erwähnt, da könnt ihr mir vorstellen, auch das ein Thema werden wir auch verlinken in den Shownotes, hatte ich auch diskutiert mit der Sabrina Mertens, die auch beim ECC-Forum dabei sein wird von Baby One. Da ist ja sicherlich auch ganz generell, ist das schon ein signifikanter Teil für euch oder ist das noch so eine kleine Nische?
Also grundsätzlich im Markt gesehen kann man sagen, es sind ungefähr 10% des Bekleiders, was sagt man, sind über Secondhand geprägt. Das heißt, also durchaus ja schon einen Anteil, den man ernst nehmen kann und muss. Da gibt es aber verschiedene Marktsegmente, kann man sagen. Gerade dieser Kinderbereich, der ist da wahnsinnig stark. Auch wenn ich das selbst im eigenen Umfeld erlebe, in welchen Mengen dann gleich ganze Kartons an Kinderbekleidung durch den Freundeskreis geteilt werden, dann ist das auch, würde ich sagen, seit jeher, seit Jahrzehnten eigentlich schon gelebte Praxis. Was neu ist, ist, dass eben viele sagen, ich kaufe jetzt statt neu wirklich bewusst einen Secondhand-Artikel und das ist auch noch hip und das kommt raus aus dieser, naja, du konntest es nicht leisten, ich finde es jetzt eigentlich hip, dass ich mir das Produkt kaufe. Also diese Veränderung merkt man schon und wir selber, also für uns selber spielt der Anteil noch keine so große wirtschaftliche Rolle. Aber wir sehen, dass sich dieser Shop, den wir seit einem Jahr etwa betreiben, also ein Secondhand-Shop für Hess Natur, wir sagen mal, also doppelt nachhaltig, wenn man so will, dass sich der sehr, sehr gut und sehr stabil jeden Monat wächst, der eigentlich zweistellig. Also da hat sich wirklich in Summe jetzt eine gewisse Basis auch gebildet, wo unsere Kunden das genauso wahrnehmen und sagen, das finde ich gut, dass ihr das anbietet. Die Besonderheit ist ja, dass es auf unserem Secondhand-Shop eben nur Hess Natur-Ware bekommen, weil wir nur so natürlich für dieses Produkt garantieren können, beziehungsweise auch da die, klar ist, dass wir diese Standards oder dass diese Standards eben eingehalten werden.
Jetzt hast du ja selber von dir auch gesagt, du bist auch Pionier im E-Commerce. Du bist jemand, den ich sehr stark ja auch wahrgenommen habe, als jemand, was vorher CDO bei Kalina, als jemand mit digitaler Kompetenz. Jetzt hast du ja auch auf der Beratungsseite sicherlich dann auch den Vorständen dann geraten, denkt nicht in Kanälen, denkt vom Kunden her. Wenn du das jetzt hier selber jetzt als CEO von Hess Natur mal analysierst. Was sind Stand jetzt eure Kanäle hin zum Kunden, sowohl im Marketing, im Vertrieb und wie schnell wird sich das in den nächsten Jahren aus deiner Sicht dann noch verändern?
Also Hess Natur ist qua Historia damals als Versandhändler gestartet. Und wir alle wissen, dass die Versandler, die diese Transformation geschafft haben, eben jetzt heute sehr stark sind im E-Commerce. Das zeigt sich auch bei uns. Wir selber machen gut 80% unserer Umsätze online. Also wir sind de facto ein E-Commerce-Player, wenn man so will, und haben auch noch 5 Läden, unter anderem hier nicht weit entfernt in Düsseldorf, wenn man das in Köln so offensiv bewerben darf. Und also wir haben dann ein paar Läden, die sehen wir als gerade in den großen Ballungszentren, also eben Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München und natürlich unseren großen Flagship-Store in
da fehlt Köln ja eigentlich in der Liste.
Ja, genau. Also insofern ist es schon wichtig für uns und zusätzlich haben wir eben noch den Katalog als weiteren Vertriebskanal eben aus dieser Historie raus. Das habe ich persönlich nicht so ganz verstanden, als ich zuerst Natur gekommen bin, dass es den immer noch gibt, weil aus Nachhaltigkeitsaspekten ist es sicherlich keine gute Idee, da hunderttausende Kataloge im Jahr durch die Gegend zu schicken. Das sind wir auch, also haben wir auch intensiv analysiert und fahren auch jetzt da die Frequenzen, Auflagen massiv runter. Also haben das schon in den letzten 2 Jahren fast schon gedrittelt, kann man sagen, vom Aufkommen her. Also das ist aber auch noch ein gewisser Vertriebskanal, wo wir eben eine etwas ältere Zielgruppe noch erreichen können. Insofern sehen wir das schon Omnichannel und unsere Kampagnen und unsere Kommunikation ist aber eben durchaus auf Omnichannel ausgelegt. Also man kann natürlich auch in der Filiale ein Produkt direkt nach Hause bestellen lassen oder online dann sagen, das will ich aber in die Filiale liefern. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da sind wir eigentlich ganz gut miteinander und untereinander auch vernetzt. Aber die Zukunft für Hess Natur vom Vertriebskanal ist ganz klar der E-Commerce.
Heißt das dann auch noch, ich meine, du hast die Zielgruppe ja angesprochen, ihr habt ja auch ältere Zielgruppe, die darf man jetzt ja auch nicht abhängen, jetzt an der Stelle. Heißt das aber trotzdem perspektivisch, denkt ihr auch noch über Themen nach, wie könnt ihr auch Metaverse, könnte man sich das ja auch gut vorstellen, dass man dann eben auch diese Emotionen und diese Naturverbundenheit vielleicht noch ganz anders transportieren kann, auch wenn ich mir so anschaue, es wird ja vielleicht ähnlich gehen, wie ein Online-Shop heute aussieht. So wahnsinnig viel hat sich ja in den letzten 20 Jahren jetzt eigentlich nicht getan. Glaubst du, dass es sich auch für euch in den nächsten, über 20 wollen wir gar nicht reden, aber vielleicht 5 Jahren doch nochmal deutlich verändern wird? Oder ist das, was wir jetzt sehen, wahrscheinlich auch das, was wir so in 5 Jahren so im Groben, da gibt's halt dann nur den Katalog nicht mehr oder es gibt dann nur noch kleine Beileger?
Also es muss man einfach abwarten, was dann wirklich auch relevant wird. Stand jetzt kann man klar sagen, ist eben der E-Commerce unser Haupt- und wichtigster Kanal. Die Hälfte unserer Neukunden sind unter 40. Für die ist das einfach wichtig und das wird auch erstmal für die der entscheidende Kanal bleiben. Auf der anderen Seite sind wir da natürlich ganz pragmatisch und schauen uns an, was sich da noch so drumherum entwickelt. WhatsApp ist zum Beispiel auch mal wieder die Diskussion, ob man da nicht noch mehr machen könnte beispielsweise. Metaverse ist ein schönes Stichwort, das muss man beobachten. Ich bin da eher der Pragmatiker und sage, mach das, was funktioniert. Und ihr habt es ja schon angedeutet, wir beide sind ja schon seit einigen Jahrzehnten im Markt, dann kennen wir auch beide noch dieses Second Life, was ich damals dort entwickelt hat. Damals war ich gerade bei der Verlagsgruppe Weltbild, habe da auch den E-Commerce verantwortet und aufgebaut. Und da gab es eine Riesendiskussion, jetzt müssen wir alle zu Second Life. Und so ein bisschen erinnert mich das auch an dieses Metaverse, wobei natürlich die Qualität dessen enorm viel besser ist. Also das kann man rein technisch überhaupt nicht vergleichen. Trotzdem gibt es eine Zielgruppe oder eine Anzahl Menschen, die sofort da sind, die Early Adopters, die da sofort das ausprobieren und da auch Riesenhype machen. Wenn man sich das dann anschaut, auch große Marken, wenn die da so eine Art Modenschau machen und irgendeine Veranstaltung haben, dann redet man in der Regel über 80 Teilnehmer, die dann da zugelassen sind zu solchen Events. Also da frage ich mich dann momentan einfach, sind wir als dann kleine Marke da schon so weit, dass wir, oder sollen wir so weit sein, dass wir da hingehen? Also ich, wie gesagt, ich bin Pragmatiker. In dem Moment, wo man aber da einen gewissen Markt hat, wirst du gar nicht so schnell schauen können, wie wir uns dort auch breit machen. Also davon bin ich fest überzeugt.
Ja, für diejenigen, die nicht Pionier sind, verlinken wir vielleicht auch was in den Shownotes zum Thema Second Life. Ich hatte damals immer gesagt, wer noch nicht genug Probleme in First Life hat, für den ist das genau das Richtige. Es war, wie man danach auch gesehen hat, doch vergleichsweise sinnfrei für die Unternehmen, die ja damals aber auch, muss man ja schon sagen, einige große ja mit sehr ordentlichen Budgets da auch reingegangen sind. Nicht immer ist man als Pionier natürlich im Nachhinein dann auf der Siegerstraße. Das wird sicherlich spannend sein, zu sehen, wenn wir jetzt mal jetzt, leider müssen wir schon wieder auf die Zielgerade einbiegen, Stefan, wenn wir es mal jetzt erstmal auf die nähere Zukunft hier dann auch sehen. Ich könnte mir vorstellen, du hast jetzt, sag ich mal, mindestens zwei große Herausforderungen. Die eine heißt, die Marke dann eben auch jetzt so weiterzuentwickeln, dass sie dann eben auch nach den aktuellen Polykrisenmodus, das wird ja hoffentlich irgendwann mal auch passieren, dass sie dann eben eine große Strahlkraft hat. Das könnt ihr mir vorstellen, ist so eine sicherlich, da hast du ja mit Joop beispielsweise ja die Kooperation erwähnt. Das zweite ist, in der aktuellen Zeit, du hast ja in der Auflistung hier gesagt, es muss schön aussehen, es muss angenehm zu tragen sein, es muss auch nachhaltig sein. Und zu allem Überfluss muss es ja im Moment auch noch preisgünstig sein, um nicht zu sagen billig an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja, glaube ich, die kurzfristige Herausforderung. Habe ich das so richtig analysiert, dass wir jetzt natürlich im Moment jetzt auch mit so einer Marke wie Hess Natur immer auch versuchen, wie setze ich da eigentlich den Impuls? Wie schaffe ich es auch tatsächlich, eine höhere Preisbereitschaft dann auch abzufordern? Weil eben Biowolle teurer ist als die Wolle, die in der Massenproduktion und die Beispiele lassen sich hier dann fortsetzen. Sind das so die zwei ganz großen Themen, die dich umtreiben?
Das sind im Wesentlichen die Themen, wie ich schon sagte, auf Taten müssen Worte folgen. Das ist das, was wir jetzt gerade tun, dass wir das viel stärker betonen, mit einer neuen Bildsprache einfach diesen Standard, den wir haben, besser zu erklären, lauter zu werden. Das immer noch im Rahmen mit begrenzten Mitteln natürlich, aber das, was wir da schon jetzt in den letzten Wochen gemacht haben und auch wie das Feedback ist, ist eine ganz andere Wahrnehmung, als das in der Zeit davor war. Und dann müssen wir weiterhin darauf achten, dass wir auch da hast du recht, bezahlbare, nachhaltige Mode machen. Also das ist auch eine große Herausforderung, die wir haben. Aber da bin ich auch zuversichtlich, gerade mit unserem Anteil an hohen lokalen und vielen lokalen Produzenten, mit den hohen Qualitätsansprüchen, mit der langjährigen Partnerschaften ist es auch ein Thema, wo wir da zuversichtlich sind, auch künftig trotzdem wettbewerbsfähige Mode auch zu machen. Im Übrigen sind unsere Preisaufschläge im Vergleich zu normalen Premium-Marken auch überhaupt nicht vorhanden. Also der einzige Unterschied ist eben, es gibt dann die eine Premium-Marke, die natürlich wahnsinnig viel in Werbung und in diese Markenwahrnehmung investiert. Das tun wir nicht. Bei uns ist die Markenwahrnehmung quasi von innen heraus. Es ist sozusagen, man strahlt dann von innen heraus, wenn man dieses Produkt trägt. Man kann stolz darauf sein, dass man was Gutes getan hat. Aber der Preis ist ja gar nicht höher. Der ist natürlich aber höher, als wenn ich das im Discounter kaufe.
Da muss ich jetzt doch nochmal, bevor ich meine letzte Frage an dich loswerde, Stefan, nochmal nachhaken. Ist es vielleicht sogar so, dass, sag ich mal, durch die enorm gestiegenen Energiekosten und Logistikkosten, dass dieser Aspekt der Regionalität, der ja bei euch ganz stark ist als Nachhaltigkeitsfaktor, ja auch dazu beiträgt, dass tatsächlich auch die Kostenunterschiede dann eher kleiner geworden sind, eine Chance für euch auch an der einen oder anderen Stelle, weil ja dann doch Anbieter aus Fernost, die natürlich auf der anderen Seite ganz andere Kostenstrukturen haben, ja jetzt auch dann mit beispielsweise den höheren Logistikkosten ja da auch kämpfen müssen.
Das Thema, was du angesprochen hast, ist eher nicht so das, was uns da hilft. Was uns aber hilft, sind Initiativen der EU, diese Green Claims Act, der also auch verbietet, dass man einfach nur so Nachhaltigkeit draufschreibt, ohne dass Nachhaltigkeit drin ist, was de facto ja nichts anderes ist als Verbrauchertäuschung. Das ist eine Eigenschaft eines Produktes, die am Ende dann doch nicht da ist. Also das wird uns helfen, dass einfach der Druck steigt, entweder das auch wirklich zu tun. Und dann wird jeder Hersteller und jeder Produzent sehen, dass das dann auch deutlich teurer ist und wird dadurch auch automatisch teurer anbieten, sodass dieser Preisabstand zu der Billigmode möglicherweise dadurch ein bisschen schrumpft. Und dann eben auch das Lieferkettengesetz und so weiter. Also da gibt es diverse Initiativen, die uns einfach helfen, dass man quasi mit gleichen Standards dann am Ende auch agieren muss. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist ja etwas, was in den letzten Jahren einfach auf Kosten der Umwelt, muss man ja dann sagen, extrem stark werbetechnisch strapaziert wurde und dann oftmals eben nur als leere Hülle entlarvt wurde. Und das sind wir natürlich nicht. Also bei uns ist die Hülle definitiv gefüllt mit dem besten Paket aus dem Besten für Menschen, Natur und Umwelt.
Stefan, wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen und dann bist du ja hoffentlich weiterhin CEO von Hess Natur zum einen. Zum zweiten, wenn wir dann zurückblicken auf die Entwicklung dann der jetzt aus unserer heutigen Sicht dann kommenden 5 Jahre. Da würde ich ja mal sagen, gut, grundsätzlich gibt ja auch Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Die Meta-Entwicklungen sprechen ja, sag ich mal, für euch. Wir sehen ja, dass das Thema Klimawandel trägt ja dazu bei, dass Nachhaltigkeit aber immer stärker bei Konsumenten verankert ist. Wir sehen Regulatorik, die immer stärker greift, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und, was wir hier dann auch haben. Der Markt wird, auch wenn wir diesen Attitude-Behavioral-Gap ja zweifellos sehen bei Konsumenten, aber der Markt insgesamt für nachhaltige Produkte wird ja wahrscheinlich eher größer. Und du machst ja alles, was du tun kannst, um den Kunden über alle Kanäle her ein optimales Kundenerlebnis zu bieten und die Marke frisch zu halten. Wie entspannt bist du bei dem Zukunftsblick?
Also, wie du schon sagst, die Metatrends, das eine ist E-Commerce als unser Hauptabsatzkanal, das andere ist auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit auch als weitere Metatrend, die sind aus unserer Sicht nach wie vor intakt. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich und gehen optimistisch in die Zukunft und werden auch, das kann man, wird man in 5 Jahren dann bestimmt auch sehen, immer wieder unter Beweis stellen, dass wir nicht nur mal Pionier waren, sondern weiterhin auch Pionier sein werden.
Ein wunderbares Schlusswort, Stefan. Vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights, für das tolle Gespräch. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
Gerne, das hat Spaß gemacht.
Das war die heutige Handelbar mit Stefan Muß, CEO von Hess Natur, einem echten Pionier im E-Commerce und für Hess Natur für eine Marke unterwegs, die ein echter Pionier der Nachhaltigkeit darstellt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Karl Wehner bei uns sein, Deutschlandchef von Alibaba. Bis dahin, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich und natürlich abonniert diesen Podcast. Für heute sage ich Tschüss aus Köln, euer Kai Uditz.